Schwarz hören. Liebe Claudia, mein Herz ließ sich nicht teilen. Das ist ein Buchtitel.
Das ist ein Buchtitel, genau so ist es. Ja, vor kurzem rausgekommen, vor einem Dreivierteljahr, und ich bin ganz glücklich darüber.
Es hat was natürlich mit Ost-West zu tun. Wir sind beide Ossis, wir sind fast gleich alt, du bist ein bisschen jünger als ich. Wir haben ähnliche Erfahrungshorizonte, so aus künstlerischen Zusammenhängen.
Ja, also es ist ein Buch eigentlich über meine Kindheit in der DDR. Ich schreibe über die 30 Jahre, die ich im Sozialismus aufgewachsen bin, und dann kommen die 35 Jahre, die ich jetzt schon in der BRD, in Gesamtdeutschland lebe, dazu. Meine Erfahrungen, die ich hatte, und ich bin eigentlich dankbar, dass ich beide Systeme erlebt habe.
Sehe ich auch so. Wir gehören zu den glücklichen Menschen, die in einem Leben zwei Systeme erleben. Ich will um Gottes Willen die Mauer nicht wieder haben. Das wird einem ja auch gerne mal unterstellt.
Du sagst es.
Nicht nur auf den Osten schimpft, was du ja nicht machst.
Nein.
Und noch dazu erfolgreich, so wie du das machst und ich so auch einigermaßen. Wir schwimmen natürlich in Anführungszeichen auf der Fettsuppe oben. Viele Menschen haben es ja so nicht geschafft, aber wir können ja sagen, Mensch, es ist doch toll, wenn man beide Gesellschaftsordnungen erlebt hat. Ne?
Ja, und das muss man eben, denke ich, auch so ein bisschen vermitteln. Und ich will vor allen Dingen auch mit dem Buch an die Leute appellieren, egal ob in Ost oder West, dass wir eben ein Volk sind seit 35 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 35. Jahrestag der Wiedervereinigung. Und dass ich es eigentlich furchtbar finde, dass wir in der jetzigen Zeit immer noch so über Ossis und Wessis reden. Und dass man manchmal das Gefühl hat, dass wir schon wieder fast gespalten sind in manchen Dingen. Und da ich als Kind schon so aufgewachsen bin mit dieser Ost-West-Erfahrung. Das hat auch mit dem Titel zu tun, weil meine Familie ist eine typische deutsche Familie, die nach 45 getrennt wurde. Sudetendeutsche, Vertriebene, so durfte man sie übrigens in der DDR ja nicht nennen, Vertriebene waren ja nur Flüchtlinge, die dann geteilt wurde. Der eine Teil landete in Bayern, das war meine Oma und mein Opa, und wir, meine Eltern, mein Papa und meine Mama und dann wir ganzen Kinder, wir landeten in Sachsen-Anhalt, heute in Lutherstadt-Wittenberg.
Ja.
Und als Kind bin ich natürlich immer auch damit konfrontiert worden, dass ich mitbekommen habe, meine Oma konnte ich im Sommerferien nicht besuchen, obwohl sie doch in Deutschland lebt und dieselbe Sprache spricht. Wieso fährt der Zug nicht dahin in den Sommerferien? Und da habe ich mich natürlich schon als Kind oft mit dieser Situation irgendwie auseinandergesetzt. Und deshalb war auch diese Wiedervereinigung für mich etwas, wo ich mich unheimlich drüber gefreut habe, dass danach viele Dinge total falsch gelaufen sind und dass wir so viele Fehler gemacht haben. Das steht auf einem anderen Blatt, aber dass wir wieder ein Land geworden sind, weil ich habe natürlich als junges Mädchen auch schon so eine Erfahrung gehabt. Ich durfte mit dem Leipziger Schauspielhaus Anfang 20 zu einem Gastspiel in die BRD fahren und Gretchen gespielt im Faust, also eine Hauptrolle. Man konnte mich nicht umbesetzen, was man eben mit manchen Schauspielern gemacht hat, die eben nicht in der Partei waren oder wie auch immer. Ich durfte also in den Westen fahren, in den dahinsiechenden, untergehenden Kapitalismus, so wie ich es in der Schule gelehrt bekommen hatte. Und dann habe ich dort so ein paar Tage erlebt, die ganz anders waren. Also offene Menschen, tollen Dialoge und vor allen Dingen saubere Städte. Ein Angebot, dass ich dachte, oh Gott, ich bin fast aus jedem Laden wieder rausgegangen. 40 Sorten Joghurt braucht man eigentlich nicht, aber trotzdem war ich fasziniert davon.
Das ist beeindruckend, oder? Ja, ja.
Und dann bin ich zurückgefahren und da habe ich dann zum ersten Mal begriffen, dass ich in einem Land lebe, hinter mir ging alles zu an der Grenze. Ich kann da nicht einfach wieder hinfahren, ich kann nicht einfach dort wieder Freunde oder neue Bekannte, die ich kennengelernt hatte, besuchen. Und ich bin eingesperrt. Und ich habe dann auf einmal auch so ein Gefühl gehabt, warum werde ich im Osten eigentlich mehr für diesen verbrecherischen, furchtbaren Krieg bestraft durch diese Teilung Deutschlands, wo im Osten dann das Experiment des Sozialismus gemacht wurde mit Mangelgesellschaft und. Und im Westen lebt man ein fettes Leben. Und das versuche ich eben heute auch wieder mit diesem Buch ein bisschen rüberzubringen, dass die Bürger, die in den alten Bundesländern leben, eigentlich auch ein bisschen mehr Respekt vor diesen Lebensleistungen im Osten haben sollten und sich immer wieder daran erinnern, dass der Osten eben nach diesem Krieg, glaube ich, viel mehr gebüßt hat als der Westen für diese verbrecherischen Taten. Also meine Sicht ist das. Das ist, glaube ich, sowas, was ich bei den Lesungen versuche immer zu vermitteln. Und es kommt auch ganz gut rüber, wenn ich in den alten Bundesländern lese. Und die alten Bundesländer, die sich auch sehr wenig für die DDR interessiert haben, stelle ich im 35. Jahr immer noch fest.
Es ist der Wahnsinn.
Es ist unglaublich. Hm. Viele kommen hinterher nach den Lesungen auch zu mir und sagen, das haben wir gar nicht gewusst. Und Polen, Tschechien und Russland und die DDR war für uns eins, wo ich dann schon einmal Hochatmung bekomme.
Ja.
Aber es kommen auch viele und entschuldigen sich, sagen, es tut uns leid. Also ich nehme jetzt mal gleich 5 Bücher mit und die kriegen meine Enkelkinder geschenkt oder meine Kinder. Also das Interesse ist schon da und die Grundgeschichte einer ganzen Sache ist eigentlich darauf hinzuweisen, dass wir ein Land sind, dass wir es endlich schaffen müssen, nicht immer über Ost und West zu reden, sondern zusammen dieses Land jetzt irgendwie ein bisschen besser wieder nach vorne zu kriegen, gerade in der momentanen Situation.
Einspruch, euer Ehren.
Gut, bitte gerne.
Ich habe ja mit deinem Bruder zusammen studiert. Mhm. Daher kennen wir uns auch schon aus der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Ja. Also mit Wenzel, mit Hans-Eckart Wenzel, dem wunderbaren Liedermacher und Schriftsteller und überhaupt.
Ja, einer der größten und besten. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich die Schwester bin, sondern er ist schon ein ganz großer.
Das sehe ich genauso. Mhm. Und als Kulturwissenschaftlerin finde ich es gut, zu gucken, wie war die Prägung im Osten und wie war die Prägung im Westen. Mhm. Weil es eben nicht ein Volk war. Und vor allem waren es 2 verschiedene Gesellschaftsordnungen. Ja. Mein Lebenspartner ist Westberliner. Mhm. Das begleitet mich also seit mehr als 20 Jahren, so eine Diskussion, die immer wieder sowas Ähnliches sagt wie du. Ich verstehe das, dass man sagt, okay, wir müssen doch jetzt gemeinsam in die Zukunft gucken und vor allem die Lebensleistung der Ossis wirklich endlich anerkennen. Da gibt's ja zum Glück seit ein paar Jahren die Diskussion darüber. Vorher waren wir alle immer nur doof, ne?
Ja, genau so
ja,
ist es.
Genau. Also noch heute passiert mir, ich erzähle das immer schon mal im Podcast, wenn ich große Tagungen moderiere und die kriegen irgendwann mit, dass ich aus dem Osten komme. Die wichtigen Menschen sind ja meistens Männer, Vorstandsvorsitzende, Chefs von irgendwelchen Organisationen. Dann sagen die, und das soll ein Kompliment sein, nee, also Sie kommen doch nicht aus dem Osten.
Kenne ich auch.
Ne? Wenn du hier einigermaßen so dein Ding machst und gestanden bist und gut bist, dann kannst du nicht aus dem Osten kommen bis heute. Also wenn du das so meinst, finde ich das völlig in Ordnung. Ansonsten halte ich aber in Anführungszeichen zumindest bei der Betrachtung der Entwicklung dieser gemeinsamen 35 Jahre hoch, dass ich sage, Moment, ich bin auch anders geprägt.
Natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und zwar schon total anders als ein Westberliner. Und wir wohnen jetzt in einer Stadt. Wir sind eine Stadt, ne?
Wir sind anders geprägt. Total. Natürlich. Wir sind anders aufgewachsen. Aber trotzdem muss es uns gelingen, also auch durch diese unterschiedliche Prägung oder Entwicklung in unserem Leben, Gemeinsamkeiten zu finden. Also, und was du ja auch gerade gesagt hast, zu akzeptieren.
Ja.
Und diese Wertschätzung auch gegenüber Biografien von Ostdeutschen. Für mich sind manche Sachen, die Westdeutsche gemacht haben, auch interessant. Kannte ich manches auch nicht, ja. Mhm. Aber einander zuhören. Ich glaube, das ist so dieses Zuhören, Verstehen und Akzeptieren und vor allen Dingen auch Wertschätzen. Also, ja. Das ist auch das, was ich immer wieder auch mitbekommen habe. Das ist in den ersten Jahren. Wenn du so wie ich relativ gut reingekommen bist nach der Wende, habe ich oft nicht verstanden, wenn ich in Wittenberg war und die Leute dort alle rumgeschimpft haben und manche haben gesagt, jetzt sind wir annektiert worden und habe mit meinem Vater harte Diskussionen gehabt über viele Themen, wo ich immer gesagt habe, nun hör doch mal auf rumzumeckern und jetzt ist endlich die Wiedervereinigung gekommen und wir sind ein Land. Und er sagt, na so einfach ist das nicht, du wirst noch an mich denken. Und manchmal sitze ich da und denke an ihn. Ja. Er hat wahre Worte gesprochen. Es ist immer noch ein Prozess und ich finde eben, dass wir Ostdeutschen, die eben dort in dem Land geboren sind, uns da auch noch viel stärker immer wieder machen müssen und in den Vordergrund spielen. Und all die Zahlen, die es gibt, also 5% in den Führungsetagen mit Ostdeutschen besetzt und, das ist doch wirklich unglaublich.
Ja.
Das regt mich auf, das macht mich wirklich auch oft richtig ja wütend teilweise. Und ich nutze wirklich diese Plattform, die mir durch dieses Buch gegeben wird, mich also wieder politisch zu artikulieren, nutze ich überall, ob jetzt im Ost oder West. Und hinterher kommen oft Leute zu mir und sagen, oh, sie sind ja so mutig und sprechen das alles an, wo ich dann wiederum das Wort bringe, wir leben in einer Demokratie, wir können alles sagen. Gegensatz jetzt wieder zur DDR, wenn ich bestimmte Dinge an meiner Regierung oder an Führungskräften kritisiere, gehe ich dafür eben nicht ins Gefängnis oder habe Nachteile. Gleichzeitig muss ich aushalten können, dass es vielleicht Leute gibt, die mich fertig machen. Also ich muss auch eine starke Persönlichkeit sein. Und das muss man natürlich dann auch immer wieder fairerweise in den Raum bringen. Und der eine kann das eben und der andere kann es nicht. Und durch meinen Beruf habe ich es gelernt. Und dann können mich eben 5 Leute beschimpfen. Und ich weiß trotzdem, dass ich eben nicht rechts bin oder kein Faschist oder irgendwas, wenn ich mich zu bestimmten Themen äußere. Aber es ist eben sowas, dass Menschen oder dass wir alle viel stärker sein könnten oder müssten manchmal und viel mehr unsere Möglichkeiten, die wir haben, nutzen. Also und auch mutiger sein.
Ja, das sehe ich auch so. Naja, und im Buch beschreibst du die Situation, dass du mit einer Enkeltochter deines Mannes gesprochen hast, die Abitur macht oder gemacht hat und so gut wie nichts über die DDR weiß, beziehungsweise in der Schule nichts darüber lernt.
Ich gehe ja mit dem Buch auch in Schulklassen. Ich war gerade jetzt in Mainz. Also das Problem ist einfach, 45 ist oft Geschichte beendet. Und da gibt's ja viele Sachen aufzuarbeiten. Da gibt's ja auch die BRD bis 49 aufzuarbeiten. Wie sind die mit den Nazis umgegangen in dem Land? Das ist ja auch alles nie richtig aufgearbeitet worden. Kann man jetzt langsam mal nachlesen.
So langsam liest man's, ja.
Man liest auch jetzt langsam, oder es wird aufgearbeitet über die ganzen vertriebenen Geschichten. Also wie haben die Frauen, 45, die alle aus Schlesien, aus dem Sudetenland vertrieben wurden mit ihren Kindern, wie mussten die damals leben? Das wurde ja alles totgeschwiegen. Bis in die 90er Jahre wird auch erst jetzt aufgearbeitet. Und DDR kommt teilweise gar nicht vor. Und mir hat eine Geschichtslehrerin, wo ich jetzt in Mainz gelesen habe, die hat mir gesagt, es gibt dann so eine Art Leistungskurse. Und diese Leistungskurse können dann entscheiden, und jetzt hörst du dir genau an, also zwischen Ägypten, Mittelalter oder DDR. So. Also das ist ja unfassbar. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem neben Frau Prien gesessen, der Ministerin für Bildung unter anderem, und habe also nochmal auf dieses große Problem hingewiesen und habe gesagt, also in der Schule, Geschichte, das ist das Wichtigste, was wir machen müssen, gerade mit der jungen Generation. Wir müssen alle wissen, wo sie herkommen, was Geschichte ist, weil das prägt uns unsere Vergangenheit. Und wenn wir eben den Faschismus nicht richtig aufarbeiten, gibt es viele, die rechts wählen. Und wenn wir auch den Kommunismus und andere Dinge nicht aufarbeiten, gibt es eben auch die harten Linksradikalen. Das muss man fairerweise auch so sagen. Und da sind ganz viele junge Leute dabei, die diese Zahlen ganz nach oben treiben. Und das kann nur aus Unwissen kommen. Und wir müssen uns stark machen, weil die Medien natürlich, die Internet und Facebook und wie sie alle heißen, so viele Fehldinge auch formulieren, dass wir einfach gerade in der Schule Geschichte so wichtige Themen richtig bearbeiten müssen.
Ja, und vor allem nicht schwarz-weiß, was ja immer noch passiert.
Du sagst es.
Also ich komme oft in Diskussionen mit Menschen aus dem Westen, wo ich immer denke, ey, sag mal, wie kann denn das sein? Dieses, es ist so und so gewesen. Also wenn auch immer mir ein Wessi erzählt, wie es bei uns war.
Das finde ich ganz schlimm.
Ich habe eine Sendung beim SFB, so fing ich damals beim SFB an, in Anfang der 90er Jahre, ging es um den Osten. Und da habe ich eben versucht, indem ich ganz viele Künstler und Wissenschaftler und Denker aus dem Osten in diese Sendung, war eine 3-Stunden-Abendsendung, man hatte viel Zeit, eingeladen habe, um so ein differenziertes Bild zu zeichnen, weg von diesem Schwarz-Weiß. Und es war so, und da ging das nicht und dies nicht und jenes nicht.
Und alles waren Kommunisten und alles war, war schlecht.
Und keiner durfte irgendwas sagen.
Ja. Und das ist eben auch sowas, was ich bei den Schülern, also diese Lesungen mit Schülern sind wirklich sehr interessant, weil ich dann immer 45 Minuten in der Schule lese und dann diskutiere ich 45 Minuten mit ihnen noch über Demokratie und was heißt Demokratie, wie bringt man sich ein, und dann lasse ich natürlich auch Fragen stellen und die Fragen der Schüler zur DDR. Wie? Wenn man das Land verlassen hat, ist man erschossen worden, da gab es eine Grenze. So. Dann gleichzeitig, aber es gab doch auch Parteien bei euch, also die auch mich nochmal so zum Nachdenken anregen, bestimmte Fragen, und dann, aber die Mieten waren so billig und Brot und Grundnahrungsmittel und so. Also man redet dann wieder über viele Themen, die einem dann auch wieder einfallen. Vieles hat nicht funktioniert, das wissen wir, aber es gibt natürlich auch viele Sachen. Kindergärten haben wir auch drüber geredet. Ich weiß noch, nach der Wende, diese Diskussionen über Kitas und Kindergärten, wie wir alle angeblich schon in der Krippe politisch erzogen worden sind. Heute wissen sie alle, dass das kein Teufelswerk ist, sondern dass die Frauen dadurch arbeiten gehen konnten, dass das einen anderen Hintergrund hatte, dass man im Osten die Arbeitskräfte auch brauchte. Das steht jetzt gar nicht zur Diskussion. Jetzt haben wir die Kitas wieder. Und oder meinetwegen Polikliniken. Was sind die Ärztehäuser? Am Anfang alle, oh Gott, da waren alle Ärzte in einem Haus und so, alles sozialistisch organisiert, von wegen. Also vieles,
sinnvoll.
Ja,
ne?
Und dann komme ich auch auf die Schulbildung, wo ich eben ganz genau weiß, auch die Ganztagsschulen oder das Schulsystem in der DDR, was ja von, ich verwechsel es immer, Schweden oder Norwegen, in den 80er Jahren sogar abgeschaut wurde. Da waren die Kultur- oder Schuldirektoren in der DDR und haben sich das Schulsystem abgeguckt. Wurde ja auch erstmal total runtergemacht. Und heute sieht man eigentlich auch, was dafür manchmal wirklich erschreckende Dinge in den Schulen passieren, beziehungsweise was das für ein merkwürdiges System ist in einem Land. Die einen machen 13 Jahre Abi, die anderen machen 12 Jahre. Nach 4 Klassen müssen sie schon entscheiden für ein Grundgymnasium. Also das sind doch alles Dinge, wo ich sage, da hätte da eine ganze Menge übernehmen können.
Ja, naja, und wenn dann immer als einziges, was übrig bleibt, der grüne Pfeil genannt wird. Also inzwischen, nach so vielen Jahren, sehe ich es gelassen. Ja, aber so die ersten 10, 20 Jahre.
Also die auch an vielen Ecken abgebaut. Da sage ich immer, weil der Wessi das nicht kapiert hat.
Ja, oder so. genau. Also inzwischen kann ich manche Sachen gelassener sehen, aber du hast schon recht, da müssen wir noch wirklich viel Arbeit leisten, dass da einfach ein besseres Gefühl dafür auch entsteht, was das war und was wir eben auch als Ossis leisten können, finde ich. Also ich finde ja, das Beste aus diesen Unterschieden zu ziehen, das ist doch toll,
wenn man das hinkriegt,
oder? Das finde ich auch. Also ich meine, das geht ja los, ich habe ja schon die Kulturwissenschaften erwähnt, wir gucken ja die Individuen an, wie sie sich in Gesellschaften entwickeln können. Und Individuum ist nun mal ein Einzelwesen. Mhm. Und das Pfund jedes einzelnen Menschen zu nehmen und dann in verschiedenen Gesellschaftsordnungen groß geworden seiend oder aufgewachsen seiend, da die Erfahrungen zu nehmen und daraus zu lernen und zu schöpfen und alles Mögliche zu ziehen, das ist doch toll.
Ja, also das ist eigentlich, da wäre das das Ideale gewesen, zu sagen, wir nehmen jetzt mal die wissen schon, mit diesem System hat es nicht so funktioniert, wie wir uns alle vorgestellt haben.
Ja.
Sie haben die Erfahrung und jetzt aber rein zu uns und was können wir vom Kapitalismus oder wie auch immer anders machen, besser machen und. Und das war, glaube ich, das ist sowas, es kam eben die Besserwisser, die Belehrer und es wurden eben, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, allen unterstellt, also ihr habt davon gar keine Ahnung.
Ja,
genau. Und das ist, glaube ich, sowas, was eben auch, und das stelle ich auch fest, wenn ich so mit jungen Schauspielkollegen zusammen bin, auch in die zweite und dritte Generation noch reingeht, weil natürlich die Erfahrungen der Eltern auch die Kinder geprägt haben. Und das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Und deshalb ist dieses damit auseinandersetzen und das in die Schulen reinzuholen, glaube ich, was ganz Wichtiges.
Ja. Claudia, du hast als Schauspielerin es wirklich schnell geschafft, ne? Sofort nach der Wende. Kann man sagen, nahtlos?
Ja, nahtlos.
Mehr oder weniger, oder?
Aber durch Glück. Also das muss man schon sagen. Also Glück gehört manchmal schon dazu. Und ich war in Leipzig ja fest engagiert, habe viel dort gespielt. Wirklich hatte über 30 Stücke fast jeden Abend auf der Bühne mit einem anderen Stück. Und habe auch immer wieder zu DDR-Zeiten gedreht. Eine der Erfolgsserien in der DDR, Zahn um Zahn.
Ja!
Ganz, ganz toll. Man musste ja im Osten sich nicht entscheiden, ob nur unbedingt freischaffend oder nicht. Wenn du fest am Theater warst, konntest du trotzdem drehen. Du musstest nicht unbedingt freischaffender Schauspieler sein, gab es auch die wenigsten. Die Theater haben einem das ermöglicht. Zahn um Zahn, dann auch Polizeiruf, unterschiedliche Dinge. Und nach dem Mauerfall, wie auch immer, liefen dann, erzähle ich immer gern die kurze Geschichte, mehrere Dinge im Fernsehen. Und in Berlin wurde eine neue große Serie produziert, Unser Lehrer Dr. Specht vom ZDF. Ja. Eine große Rolle war mit Corinna Harfouch besetzt, tolle Schauspielerin, wirklich verehre ich, wunderbare Frau auch. Und meine Rolle war mit einer französischen Schauspielerin besetzt und die ist kurzfristig krank geworden. Und der Regisseur sitzt arm vorm Fernseher und sieht eine DDR-Produktion mit mir und sagt, die Frau ist die Rolle.
Aha.
Und man hat dann wirklich innerhalb von 24 Stunden rausgekriegt, aha, wo lebt die? Am Leipziger Schauspielhaus. Dann habe ich nächsten Tag einen Anruf im künstlerischen Betriebsbüro gehabt, ob ich nach Berlin kommen könnte, mich bei der Produktionsfirma vorstellen. Und bin ich natürlich hingefahren. Ich wusste gar nicht so richtig, um was es geht und kannte immer nur bei der DEFA. Okay, da, und auf einmal kam ich in einen Raum und da saßen dann der Produzent, noch drei andere Leute und ein Regisseur und der Hauptdarsteller Robert Atzorn. Und ich dachte mal, was ist jetzt eigentlich? Es war ein bisschen Fleischbeschaue, so ein bisschen, aber gleichzeitig mich kennenlernen. Ich habe dann einfach losgeplappert und dann haben sie zu mir gesagt, also wir haben keine Zeit für Probeaufnahmen, wir würden Ihnen die Rolle gerne geben. Hätten Sie Zeit, übernächste Woche in Celle bei Hannover zu drehen, einen Tag und nach dem Drehtag entscheiden wir, ob Sie die Rolle kriegen oder nicht. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, bin nach Leipzig zurückgefahren, habe meinen Intendanten gebettelt, mir einen freien Tag zu geben. Bin nach Celle gefahren mit meinem Auto damals noch, so nachts nach der Vorstellung und habe dann am nächsten Tag mit Heinz Hönig, Gisela Trove, Ingrid van Bergen, Robert Atzorn, die ich alle aus dem Fernsehen kannte, gedreht und war eigentlich so voller Adrenalin, weil das natürlich das Erlebnis überhaupt war mit diesen Schauspielern jetzt zusammen, dass ich anscheinend besonders gut war, ich weiß es nicht. Jedenfalls dann 24 Stunden habe ich die Rolle gekriegt und das hat mir die Türen geöffnet. Also ich habe dann über 80 Folgen Lehrer Specht gedreht. Hab auch daraufhin dann in Leipzig gekündigt und habe gesagt, okay, jetzt mache ich den Sprung in die freie Welt, ziehe nach Berlin und versuche, mir eine Agentur zu suchen und zu drehen und habe dann eine ganze Menge gedreht. Also dann nochmal große Serie für RTL. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen.
und in aller Freundschaft nicht zu vergessen.
Und dann kam in aller Freundschaft nochmal über 14 Jahre und nebenbei eben immer viele andere Sachen. Und das war eigentlich eine gute Zeit. Habe über 10 Jahre auch kein Theater gespielt und habe dann mal wieder angefangen, mir so den Luxus zu gönnen, jedes Jahr so eine Theaterproduktion zu machen. Das mache ich jetzt auch immer wieder. Und das ist sehr schön, weil die Ursprünge unseres Berufes sind nun mal die Bretter, die die Welt bedeuten.
Oh ja. Also ich rede ja öfter mal mit Schauspielerinnen Schauspielerinnen und Schauspielern, die wollen da alle immer wieder hin, mhm. selbst wenn sie höchst erfolgreiche Film oder Fernsehen.
Es kommt einfach immer wieder durch, weil du einfach, du hast den unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum und die sagen dir halt, ob du gut warst oder schlecht warst, Buhn oder Bravo und auch der Probenprozess, also 4 Wochen lang an einem Stück zu probieren oder 6 Wochen, das ist eben was anderes wie an einem Set.
Ja, ja.
Da musst du top vorbereitet hinkommen und sehr flexibel sein.
Und das ist ja heutzutage wirklich ein harter Job, ne?
Ja, das hat
immer schneller.
Immer schneller, immer weniger Zeit für die Drehtage. Also viele können sich das nicht so richtig vorstellen. Also als ich angefangen habe bei Lehrer Dr. Specht, da haben wir für eine Folge, das waren 45 Minuten, 14 Tage gedreht. So. In aller Freundschaft, 45 Sendeminuten wird in 5 Tagen gedreht. Nicht nur für die Schauspieler, sondern auch für die Techniker, die Maske für alle, ist das natürlich ein viel, viel längere und anstrengende Drehtage. Ein schnelles Geschäft geworden, ja. Man ist dann selbst überrascht, wie toll die Ergebnisse immer noch sind oder trotzdem sind, sagen wir es mal so.
Das heißt, es muss genau genommen immer gleich klappen, ne? Groß irgendwie was proben und so gibt's gar nicht.
Man muss sehr, sehr gut vorbereitet sein. Also du musst wirklich absolut textsicher sein und 3, 4 Absprachen gibt's, aber dann muss man möglichst schnell und flexibel auf die Regieanweisungen reagieren können. Und das ist natürlich auch was du als Schauspieler dann auch erst nochmal neu lernen musst. Aber ich habe ja vor vielen Jahren auch mal eine Telenovela gedreht, Sturm der Liebe. Und das war ja noch extremer, weil das waren so die ersten 100 Folgen. Da haben wir an einem Tag 45 Minuten gedreht.
Also quasi fast 1:1 könnte man sagen.
Genau, also nicht und ganz, da habe ich in einem halben Jahr 110 Folgen gemacht. Dafür habe ich eben zum Beispiel für Dr. Stefan Frank 7 Jahre gebraucht. Also das sind dann so Vergleiche. Und das möchte ich aber auch nicht nochmal machen. Das habe ich künstlerische Fließbandarbeit genannt.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht wirklich befriedigend, oder?
Ich wollte nach 4 Wochen aussteigen, weil ich dachte, ich kann mich nicht so vorbereiten, wie ich mich vorbereiten will. Aber diese Herausforderung, das zu meistern in bestimmten Zeiten, musst du eben eine Szene gedreht haben und musst absolut perfekt sein. Und das hat mich dann schon gereizt. Ich war ja auch mal Leistungssportler und die wollen das dann durchziehen.
Du warst Läuferin, ne?
Ja, genau.
Ja,
hab
ich gelesen.
Und am Ende habe ich davon profitiert, dass ich dadurch sehr, sehr schnell geworden bin am Set und auch schneller Text lerne. Also früher war es immer so, wenn ich eine große Szene hatte mit 3, 4 Seiten Text, dann war ich manchmal sehr nervös und das war dann alles weg, weil du so eine absolute Sicherheit kriegst und du musst da durch, egal was ist.
Also hat auch was Positives.
Hat ja auch was Positives. Oder ich versuche also immer eigentlich auch aus solchen Dingen was Positives mitzunehmen. Die Telenovela-Angebote waren danach massenweise, aber ich habe alle wieder abgesagt und habe gesagt, Telenovela nicht nochmal. Also das war schon hart an der Grenze, aber ich ziehe zutiefst den Hut vor allen Schauspielern, die das machen, weil sich keiner vorstellen kann, was das für ein Stress ist. Und Familienleben und sowas, alles kannst du alles vergessen in der Zeit.
Also, du lebst ja sowieso dein Leben lang für die Bühne und für die Fernsehkamera. Du hast selber keine Kinder, aber dein Mann hat Kinder und Enkel und insofern und
ich habe ja noch 3 Schwestern, die haben auch alle Kinder und bei denen bin ich alle Patentante und Nichten und Neffen und da bin ich eigentlich dankbar. Und bei mir hat sich's einfach nicht ergeben. Ich hätte gerne auch 5 Kinder oder 6 Kinder gehabt.
Oh, Hilfe.
Mal gucken. Aber wie gesagt, Rüdiger hat 5 Kinder und sind zwar Stiefkinder, aber ist alles okay.
Claudia, du weißt, es geht in diesem Podcast ums Leben. Mhm. Darüber haben wir jetzt schon eine ganze Menge gesprochen. Mhm. Aber auch um den Tod. Mhm. Wobei, wieso eigentlich aber? Und um den Tod, weil er gehört für mich zum Leben dazu. Bekanntermaßen müssen alle Menschen sterben, jedenfalls ist es bisher so. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal anders sein wird. Und ich gehe ja ran, ich glaube, du weißt das, dass ich sage, angesichts des Todes, weil er kommt, gucke ich aufs Leben und wie könnte ich da noch was verbessern, wie könnte ich da was verändern. Es genießen auch, also alles machen, was so gut ist für Menschen und eben auch Menschen anregen, wenn sie es hören, vielleicht über ihr eigenes Leben nachzudenken angesichts des Todes. Und da gibt's ja auch die Idee, die eigene Abschiedsrede zu schreiben und dann auch aufzunehmen. Nun gibt's ja von dir als Schauspielerin alle möglichen Dokumente und so. Also da könnte man ja bei so einer Abschiedsfeier, ich weiß gar nicht, ob du darüber schon nachdenkst, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, könnte man ja alles Mögliche zeigen. Aber könntest du dir vorstellen, so eine eigene Rede zu schreiben, aufzunehmen und dann hört man die, wenn du nicht mehr da bist? Die Idee ist ja, du bist noch dabei, obwohl du tot bist. Ich habe das ursprünglich genannt, lebendig begraben werden. Das kam nicht gut an. Ich fand das einen schönen Titel, aber es kam nicht besonders gut an. Jetzt heißt es etwas langweiliger Rede meines Lebens. Könntest du dir sowas vorstellen?
Also ich bin tot und dann sitzen alle und sind traurig und hören nochmal meine Stimme und ich würde reden. Ich habe darüber nachgedacht, es ist schwierig. Also weil ich glaube, auf der einen Seite nochmal die Stimme zu hören für manche ist vielleicht schön. Aber dann hat das sowas wie, die will jetzt noch mal irgendwas sagen, die will noch mal was ablassen, die will noch mal allen sagen, jetzt bin ich weg und trotzdem hört er mich noch mal. Also ich würde eher diese Sache jemanden anvertrauen vielleicht. Also ich würde in meinem Testament sicherlich draufschreiben, ich würde mich freuen, wenn der und der noch ein paar Worte sagt. Für mich ist es so, der Tod ist schon ein extremes Thema. Also ich habe als Kind mich damit nie groß auseinandergesetzt. Das erste Mal eigentlich, als meine Oma gestorben ist, wo mein Papa nicht zur Beerdigung fahren durfte nach Westdeutschland, was ich furchtbar fand. Und das einschneidendste Erlebnis war eigentlich dann, als vor 5 Jahren mein Vater gestorben ist, weil ich da auch dabei war. Ich hatte nicht damit gerechnet. Also er war gesund, er war topfit noch und so, aber er hatte einfach keine Lust mehr. Ich habe Theater gespielt und er hat mich ein paar Mal am Telefon angerufen, jetzt wird's aber langsam Zeit, dass du nach Hause kommst und besuch mich mal. Und dann bin ich gekommen und 2 Tage später, als ich dann da war, ist er abends eingeschlafen und habe zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen, der so von mir geht. Mhm. Das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und ich habe diese Bilder bis zum heutigen Tag alle im Kopf, bin aber trotzdem dankbar, dass ich dabei war. Obwohl mein Vater mich immer rausgeschickt hat. Er hat immer gesagt, jetzt geh doch mal in die Küche und mach irgendwas und so. Er wollte alleine sein. Das habe ich auch im Nachhinein von vielen Menschen gehört, dass es viele gibt, die alleine sein wollen, alleine sterben. Die wollen nicht, dass jemand zuguckt. Das Gegenteil gibt's ja auch.
Ja, so. Manche haben Angst, alleine zu sterben.
Ja, und dann, als er dann so da lag, ich habe sehr lange da gebraucht. Ich war auch ein Papakind, muss ich ehrlich sagen. Bis zum heutigen Tag immer noch damit zu tun. Und ich bin immer, wenn ich in meiner Heimatstadt Lutherstadt-Wittenberg bin, am Grab, jetzt wie gerade wieder am Wochenende und rede mit meinem Vater und mit meiner Mutter natürlich auch. Und die fehlen mir und die Menschen sind weg irgendwo. Und das ist sowas, worüber ich oft nachdenke. Und ich denke jetzt, natürlich je älter ich werde, auch darüber nach, wie ist das, wenn ich weg bin? Was bleibt da noch von mir? Geht da vielleicht auch jemand an mein Grab oder redet mit mir? Also es sind schon so Gedanken, die man manchmal so hat. Und nun habe ich keine Kinder, wer wird das sein? Was kann ich noch weitergeben, dass es so in Erinnerung bleibt? Jetzt habe ich das Buch geschrieben, vielleicht ist das schon mal ein bisschen was für die Familie. Mein Vater hat viele Bilder gemalt, die hängen in der Familie, alle Kinder haben die oder in Galerien oder wo auch immer. Also man möchte, glaube ich, auch so ein bisschen das, was von einem übrig bleibt. Mhm. Also dieses, dass man so ganz weg ist, kann man sich auch gar nicht vorstellen. Ne?
Selbst wenn man sich mit dem Tod intensiv beschäftigt, ganz ehrlich, denkt man ja doch, das ist noch in 100 Jahren.
Mhm. Ne? Und man so schiebt es immer vor sich her.
Also ich rette mich mit dem Gedanken zu sagen, okay, wenn es morgen passiert, habe ich bis dahin so viel in meinem Leben gemacht und ich selber merke es ja auch nicht, wenn ich weg bin.
Mhm. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wenn ich jetzt morgen hier umfallen würde, müsste ich auch sagen, ich habe so ein tolles Leben gehabt. Ich bin für so viel so dankbar. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst hätte oder noch irgendeine Liste, wo ich alles machen muss. Weil ich das auch oft immer höre von Menschen, wenn sie ihre Eltern verlieren, die dann sagen, ach Mensch, ich hätte mit meinen Eltern gern noch das und das gemacht und hätte mich mehr um sie kümmern müssen oder wie auch immer. Ich habe ganz viel mit meinen Eltern gemacht, aber die ganze Familie. Wir sind mit denen zusammen in Urlaub gefahren. Ich habe die an die Sets geholt, zu meinen Theatervorstellungen. Wir haben die Küche renoviert, während sie im Urlaub waren und so. Also wir haben immer ganz viele Überraschungen gemacht und auch Dinge zurückgegeben, die sie uns als Kinder gegeben haben und hatten nie das Gefühl, dass wir was verpasst hätten oder mein Gott, das hätten wir jetzt noch machen müssen. Und ich selber habe jetzt für mich auch das Gefühl, dass ich in meinem Leben viel Glück hatte, wirklich, aber das Glück auch genutzt habe und dann eben an der Seite eines Mannes bin. Das ist mein Märchenprinz, also das war nochmal so ein richtiger Volltreffer.
Dieser Mann. Rüdiger.
Ja, das war absolut der Volltreffer, mit Anfang 30 diesem Mann zu begegnen und jetzt über 20 Jahre verheiratet zu sein. Und das ist einfach toll. Und da wünscht man sich, dass man natürlich noch lange zusammen ist.
Ihr spielt ja auch zusammen. Du hattest vorhin schon erwähnt, alle unter eine Tanne, ja. So heißt das Stück.
Ein schönes Weihnachtsstück. Ein
Was witziges. Ihr aber auch im Sommer spielt.
Nein. Wir spielen es nur immer im Dezember und Januar. Das ist wirklich eine Weihnachtsgeschichte und eine sehr schöne, weil Rüdiger und ich, wir spielen ein Ehepaar, was getrennt lebt. Also was neue Partner hat. Und wir haben 3 gemeinsame Kinder. Mehr darf man halt nicht verraten. Und jetzt kommen unsere neuen Partner. Und die Kinder wissen das nicht. Und wir spielen denen natürlich jetzt vor, das sind nicht unsere Partner. Also eine wunderbare Komödie, sehr, sehr gut geschrieben. Wir haben Erfolge gefeiert in München, in Köln, in Düsseldorf und spielen es dieses Jahr in Essen und vielleicht nächstes Jahr in Berlin nochmal. Und das macht ganz viel Spaß. Und mit einem Partner auf der Bühne zu stehen, also auch jobmäßig, wir haben ja auch schon vor der Kamera zusammengestanden,
ja,
ist nochmal ein besonderes Geschenk. Mhm. Und das genießen wir auch und sind da auch beide Vollprofis. Also wir sitzen dann abends nicht zu Hause hier am Tisch und machen den Text durch, was wir am nächsten Tag am Set machen müssten, sondern jeder lernt seinen Text und wir kommen überraschend hin, wie zwei Kollegen. Und manchmal sitzen die Regisseure da und sagen, sag mal, habt ihr nicht zu Hause geübt? Das hättet ihr doch zu Hause ausdiskutieren können. Und dann sagen wir, nein, wir wollen das hier vor allen machen, so wie das mit Schauspielern normal ist.
Ah, ja.
Also wir besprechen uns da nicht ab und bei den Theaterproben ist das auch so.
So. Naja, und er kann ja dann sozusagen auch ganz inbrünstig seine Hand total auf deine Brust legen. Hier zum Beispiel in Wikipedia gibt es ein Foto aus dem Jedermann.
Genau. Jedermann in Heppenheim haben wir zusammen
gespielt. Also ich meine, wenn ihr kein Paar wäret, machen das Schauspieler auch.
Aber, genau.
Aber wenn man das weiß, finde ich, sieht man es auch nochmal mit anderen Augen.
Ja, schön beschrieben. War übrigens auch eine tolle Rolle, also der Jedermann auf jeden Fall. Und die Bullschaft, die ja immer so hoch gespielt wird. Also als ich dieses Buch dann gelesen habe, dachte ich, oh Gott, das ist die Bullschaft. Also da wusste ich gar nicht, warum das nun diese berühmte, große, bedeutende Rolle ist. Aber man kann aus der Rolle eine ganze Menge machen. Und es hat dann auch Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung.
Also das läuft gut, wenn zwei Schauspieler zusammen arbeiten, aber eben auch gut zusammenleben können.
Ja, genau. Und wenn sie auch die Arbeit dann ein bisschen vom Leben abtrennen. Also ich denke, das gibt's in anderen Berufen auch, wie der Arzt, der mit der OP-Schwester zusammen ist oder sowas. Sie werden auch nicht abends immer noch mal drüber reden, wer da gerade auf dem Tisch lag oder so. Also die lassen das bestimmt auch draußen. Und das musst du auch als Schauspieler, glaube ich, das ist was ganz Wichtiges. Es ist unterschiedlich. Es gibt eben viele, die sich wirklich total so reinversetzen. Das mache ich natürlich bei bestimmten Rollen auch. Wenn du mal einen Tschechow oder sowas spielst, da bist du in einer anderen Welt. Aber dieses zu können, sofort es wieder abzuwerfen, unten in der Kantine meinetwegen noch 2 Stunden zu sitzen, runterzukommen und dann aber wieder Claudia Wenzel zu sein und nicht noch 5 Tage Marsha aus 3 Schwestern. Das ist das Reizvolle auch an dem Beruf. Und da gibt es unterschiedliche Schauspieler und ich bin immer jemand, der das sofort abschmeißt, weil ich denke, jetzt haben wir gespielt und dann ist das normale Leben.
Schwarz hören.